erfolgreiches Angebot im Web hat, wie schafft man das, dass das wachsen kann und wachsen kann und wachsen kann, noch mehr Benutzer drauf. Und seitdem es das Web 2.0 gibt, hat man ja häufig dann auch noch ein Login auf der Website. Man liest die Website ja nicht nur, sondern man hat ja personalisierte Informationen auf der Website dann, die nur für einen selber bestimmt sind. Und das heißt ja, dass der Webserver tatsächlich auch extra für einen arbeitet. Das ist nicht nur so, dass der wie früher in auf seiner Festplatte nachguckt, der hat die Datei angefordert, die werfe ich jetzt hier mal raus, sondern er weiß, am anderen Ende sitzt der und der, na, der liest gerne das und das, ich sammle das mal zusammen. Das heißt, die Ressourcenansprüche sind auch extrem gestiegen für Webserver heutzutage. Und da ist die Frage, wie kann man da ewig weitergehen? Na, man weiß, dass viele Anbieter mittlerweile Probleme haben zu wachsen, vielleicht weil sie auch Sachen falsch gemacht haben oder weil sie zu schnell wachsen, aber das mit dem zu schnell wachsen, das möchte man abschaffen. Und da gibt es eigentlich seit geraumer Zeit einen Dienst von Amazon, Amazon Web Services nennt sich das. Das sind so verschiedene Dienste, die man da buchen kann. Alles schön ganz normal über Amazon.com. Da, wo du deine Bücher oder CDs unter Umständen kaufst, kannst du dann halt dir auch so einen Webserver mieten oder einfach einen Speicherplatz. Und ja, das läuft Speicherplatz unter dem Namen S3 und eine Cloud Computing läuft dann unter dem Namen EC2 Elastic Cloud Computing.
Ja, und ich glaube, das Besondere ist ja, dass du sozusagen nicht sozusagen eine bestimmte Hardware buchst und dann, ob du die jetzt nutzt oder nicht, bezahlst du die ganzen Monate, sondern du bezahlst, wann du sie brauchst.
Genau. Also man kann ganz schnell mal zum Beispiel reagieren und mal eine Website aufsetzen. Und das ist halt auch, wie gesagt, nach diesem Paradigmenwechsel, wenn man es braucht und nicht irgendwie dann, dass man sich entscheiden muss für die nächsten paar Jahre. So.
Ich meine, das macht ja zum Beispiel auch wirklich Sinn, wenn man so Spitzen abfacken will. Wenn man weiß, 3 Monate lang komme ich mit einem Client-Server aus und immer wenn bestimmte Events sind, irgendwie brauche ich plötzlich 5 Server. Und es lohnt sich einfach finanziell nicht, permanent 5 Server zu betreiben, sondern man will kurzfristig irgendwie ein paar mehr Server haben.
Ja, und Amazon hat mit seinen Web-Services eigentlich auch recht Erfolg, obwohl das auch genauso wie bei Google irgendwie mal alles noch unter dem Beta-Label läuft. Lange Zeit gab es auch gar keine, wie nennt sich das noch, LSA? Nee, SLA, Service Level Agreements, also so, dass festgelegt wurde, wie häufig im Jahr sie ausfallen dürfen. Und das gibt es jetzt, glaube ich, nur bei S3.
Das war die Speichernummer, oder?
Bei der Speichernummer. Und ich bastel da gerade jetzt beruflich so ein bisschen mit rum und das bringt eigentlich auch Spaß. Und wir benutzen da auch noch zusätzlichen Dienst, der auf Amazon obendrauf toppt, nämlich die Firma RightScale. Die sagt so, ja, die Amazon-Dienste sind eigentlich schon ganz super, aber wir möchten das eigentlich noch mal eine Runde komfortabler machen. Wo man dann sagen kann, so, ich habe jetzt hier einen Webserver, ich habe einen Datenbankserver. Wenn es mehr wird mit der Arbeit, dann starte einfach nochmal einen Webserver dazu und klinkt den damit ein. Und also es gibt ein paar Sachen, die mir bei RightScale überhaupt nicht gut gefallen, so was die Architektur angeht. Okay, es ist auch noch ein junger Dienst. Aber insgesamt ist das halt einfach eine abgefahrene Angelegenheit. Na, während man hier ja immer noch denkt, so ja, ich muss mir jetzt noch einen Root-Server bei dem und dem Provider besorgen. Der Provider, wie ist der denn? Na, ist der zuverlässig? Fällt da die Festplatte immer am Wochenende aus oder ähnliches?
Kommt, glaube ich, nie vor sowas.
Ja, wir sind da auch so ein bisschen leidgeprüft manchmal. Ist halt einfach nochmal ein kompletter Ansatz.
Und wie, also wie, sagen wir mal, ich will jetzt sowas starten. Also das heißt, ich gehe zu Amazon und gebe meine Kreditkartendaten ab.
Genau.
Und dann kriege ich einen Login.
Genau. Du kriegst dafür ein Login, du kriegst so einen Key, den du auch angeben musst für alle möglichen Operationen. Du kannst da so ein SSH-Zertifikat erzeugen oder reinspielen.
Ja gut, jetzt also wahrscheinlich bevor ich überhaupt einen Server habe ich irgendeine Amazon-Webmaske, also Webseite, wo ja. ich dann jetzt sagen kann, starte mir bitte einen Server mit diesem System.
Wie gesagt, dieser S3-Dienst, den EC2-Dienst, dann gibt es noch so einen Queuing-Dienst, also so verschiedene Geschichten. Also das, was ich bisher benutze, ist S3 und EC2. Und ja, da gibt es, um dann auch nochmal auf Firefox zurückzukommen, eigentlich eine ganz abgefahrene Firefox-Erweiterung, eine Elastifox heißt die. Und da hast du dann die Möglichkeit, ja, deine ganzen Instanzen zu managen. Und ja, da besuchst du dir halt so ein Image aus, na, so ein Betriebssystem-Image, was weiß ich, na, Debian oder von mir aus auch Solaris, alles Mögliche auf Intel-Basis, auf einer x86-Basis. Und dann sagst du, ja, hier, start mal. Na, wenn du da deine Daten eingetragen hast, dann startet der und du kannst da direkt mit der Remote-Konsole drauf.
Ah, okay, das ist so eine kleine Java-Applikation, die dann im Browser läuft.
Nee, das ist einfach Chrome. Also nicht Google Chrome, sondern es
ist... Jetzt, wenn du dieses Elastifox hast.
Genau.
Aber jetzt, wenn ich jetzt nochmal, noch rudimentärer, ich habe noch nicht meine Extension.
Achso, nee, dann ruft er einfach über ein Terminalfenster, was man voreingestellt hat, was weiß ich, Gnome-Terminal oder so, kommt man dann auf die Maschine drauf.
Ah, okay. Also dann sozusagen ganz klassisches SSH-Login. Mhm.
Ja, und das ist halt so in Tabs unterteilt bei Elastifox. Man hat einen Tab für die EC2-Instanzen, einen Tab für die Elastic-IPs. Elastic-IPs sind auch relativ neu. Früher hattest du halt immer neue IP-Adressen. Und du kannst jetzt aber sagen, so, ich habe eine Elastic-IP, wenn ich jetzt eine neue Instanz starte und na, meine alte Instanz ist gestorben, so, dann nimm die Adresse. So. Also man hat praktisch eine feste IP-Adresse darüber.
Gut, dann gehst du jetzt auf diese Maschine drauf und konfigurierst die so, wie du sie dann haben willst.
Die sind meistens relativ abgespeckt, aber was weiß ich, es gibt na, zum Beispiel Drupal-Instanzen, es gibt Instanzen mit Ruby on Rails, also so vorkonfigurierte.
Und so klassisch mit so einem Paketmanager sich einfach Sachen nachinstallieren?
Ja, ist na, bisher habe ich CentOS na, auf CentOS ist ja so ein Red Hat-Ableger.
Ja, genau, es ist sozusagen das die freie Version von der kommerziellen Red Hat-Version.
Debian habe ich ausprobiert. Ja, und da kann man halt na, am besten verskriptet na, dann direkt Sachen installieren. Wenn man so eine Instanz startet, ja, dann dauert das meistens irgendwie so 30 Sekunden, eine Minute, manchmal länger, je nachdem, bis die oben ist, aber eigentlich ist das ganz fix. Und das ist halt auch echt, na, verändert nochmal so ein bisschen die Einstellung, die man zu Maschinen hat. Wenn man normalerweise so einen Root-Server hat, das ist ja auch einer, dem, der einem dann persönlich zugeordnet wird. Na, man kennt da vielleicht auch sogar ein paar Macken oder so, aber diese EC2-Instanzen, das ist echt so wegwerf, ne? So, okay, na, ich habe jetzt hier Mist gebaut. Ach, fahre ich einfach runter. Terminated.
Und neue Instanz starten. Und wenn du den jetzt so zum Beispiel, das wollte ich dann wissen, wenn du den jetzt zum Beispiel so konfigurierst, oder du fährst den zum Beispiel runter, also ist da eine permanent, persistent wollte ich sagen, nicht, also ist da permanent eine persistente Datenhaltung vorhanden? Oder?
Die EC2-Geschichten sind reine Wegwerfgeschichten. Das heißt, wenn der ausfällt, dann sind auch alle deine Daten weg. Okay. Da also musst du dich selber darum kümmern, dass du die Sachen, die da drauf sind, tatsächlich
speicherst. Also wäre ja auch wieder ein Geschäftsmodell dafür, einen Service zu bieten, ne?
Naja, gut. Na, du kannst es natürlich irgendwie so ein bisschen verskripten oder so einen Dienst wie RightScale benutzen, na, weil die haben das so weit verskriptet, na, dass dann immer alles auf S3 gespeichert wird. Hm. Da werden dann regelmäßig Datenbank-Backups gemacht oder ja, ist ja eigentlich auch kein, ist ja nicht wild. Man muss es halt nur wissen. Man muss wissen, das ist jetzt wirklich temporär.
Okay.
Bis die Maschine ausfällt.
Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas mit Kundendaten da macht, also das, die stehen ja wahrscheinlich nicht in Deutschland, die Server. Wie sieht das da mit dem Datenschutz aus?
Das ist ja wie viele Fragen im Internet eine interessante Frage, die noch nicht so richtig geklärt wurde.
Okay,
also was es gibt, ne, ist, du kannst dir die Server teilweise so nach bestimmten Orten aussuchen. Also auch um das geomäßig so ein bisschen zu verteilen, ob es jetzt Europa ist oder USA. Aber da habe ich auch noch gar keine Tests gemacht, welche besser angebunden sind, was weiß ich, zum Beispiel hier in Deutschland über Frankfurt.
Hm.
Aber insgesamt eine interessante Sache. Vor allen Dingen gibt es da auch immer mal wieder neue Geschichten, die man dann ausprobieren kann. Das Neueste ist das EBS. Während S3 so ein fast Mainframe-basierendes Speichersystem ist, was nicht mit FTP oder so erreichbar ist, sondern mit so einem eigenen Protokoll, wo andere Leute gesagt haben, okay, dann schreiben wir doch mal hier so ein schnuckeliges Fuse-Modul, um das in unsere lokale Maschine reinzumounten. Na, okay, dann ist das irgendwie handelbar. Das war halt noch nicht so richtig praktisch. Na, was jetzt praktisch ist, es gibt dieses EBS, na, da sagst du, gib mir mal eine Festplatte, mach die mal 1 Gigabyte, na, nee, mach die mal 50 Gigabyte groß. Ach so, und dann binde das mal auf die Elastic Cloud Computing Box ein, und zwar als DevSDJ.
Okay, und wie war denn das vorher? Also wenn du meinst eigenes Protokoll, wie greife ich denn da auf Daten zu? Ist das mir dann so Datenbanksystem?
Also du kannst natürlich, wenn du auf die Maschine mit SSH-Zugriff hast, einfach Sachen drauf kopieren.
Ja, aber ist das dann sozusagen irgendwo reingemountet? Habe ich irgendwie irgendwas in meinem, also klassisch bei Unixen hast du ja immer irgendein Verzeichnispfad und da ist
entweder. Meinst du jetzt EBS oder S3?
S3.
S3. Nö, S3 hast du, also erstmal gibt es so Toolkits, wo du auf Java basierend, wo du in der Kommandozeile irgendwelche Operationen machen kannst. Also auch diese ganzen Dinger irgendwie steuern, noch eine Instanz hochfahren oder runterfahren oder so.
Also ich bin jetzt auf dieser Maschine zum Beispiel und hab einen Upload-Service. Mhm. Und jetzt haue ich mir eine Datei mit dem Upload-Service hoch und die möchte ich gerne auf diesem S3 speichern. Mhm. Dann wie läuft das jetzt dann, weißt du das?
Also letztendlich habe ich das mit S3 noch nicht gemacht, weil ich habe mich sofort auf EBS
gestürzt. Ja, spannend an. Habe ich mir gerade nur gefragt, weil ich hätte jetzt gedacht, das wäre sowas wie so ein NFS reingemountetes Zeug und dann kopiere ich das einfach hin und wie das im Hintergrund wirklich dann abgespeichert und abgelegt wird, ist mir egal. Ich komme auf jeden Fall wieder dran, weil ich nach so einer ID-Kennung das reinmounte oder sowas.
Mhm. Nö, letztendlich gibt es da irgendwelche Tools für, so Kommandozeilen basiert, um die Sachen
dann zu übertragen. Also deswegen muss ich schon irgendeinen Wrapper machen, um das angenehm sozusagen für mich transparent in meinem Dateisystem nachher zu haben.
Aber das mit EBS finde ich halt irgendwie noch viel abgefahrener. Weil da sagst du irgendwie, okay, na, mach mal eine neue Festplatte und na, das ist halt eine Speicherfestplatte, die aber als Device erscheint und die mountest du dann einfach. Und die kannst du aber auch nicht mehrfach mounten, die mountest du einfach. Und dann kannst du halt da mal eben Sachen speichern oder hin und her schieben und ähnliches. Und das ist halt auch persistent.
Fällt ja so vom Erzählen her so ein bisschen in diese Überwolke Virtualisierung, ne?
Ja, zumindest weil diese ganzen EC2-Instanzen Xen-Maschinen sind.
Ah, okay.
Also das ist nicht irgendwas Selbstgemachtes oder so. S3 ist, glaube ich, bestimmt mit Mainframes oder so mehrfach redundant und irgendwie, keine Ahnung. EC2 ist einfach irgendwie vermutlich ein Rechenzentrum mit ganz vielen Intel-Rechnern.
Ja, spannend. Ich glaube, gibt es da noch andere Anbieter? Ich glaube, da kommt bestimmt noch, oder? Ist das bis jetzt schon noch ein Alleinstellungsmerkmal von Amazon?
Also von Amazon?
Man wird man ja von Google auch erwarten. Die haben ja auch so massive viele Rechner, wo man gar nicht weiß, ob die immer ausgelastet sind. Ne?
Gut, das ist ja, hat Google jetzt ja praktisch auch gestartet, Google Apps. Aber da spielt sich das alles ein bisschen anders ab. Na, da hat man halt nicht eine richtige Maschine, sondern du bist praktisch in der Cloud. Und das ist nur Python-basierend. Also da kannst du nichts mit PHP oder sowas machen, sondern
da muss man einen PHP-Interpreter in Python schreiben.
Die haben Python so umgemodelt, dass du keine I.O. machen kannst.
Ja, aber da habe ich schon gelesen, es gibt da doch wieder Wege, weil dann Python doch nicht wieder. Also die haben ja den Rossum dafür geholt, den Guido van Rossum, glaube ich, heißt der, den Python-Erfinder. Den hat Google dafür extra eingekauft, dass der sozusagen in Anführungsstrichen alle gefährlichen Funktionen, um aus seiner Box, in die man da ist, rauszukommen. Aber wie es so ist, es gibt immer so viele Wege, irgendwelche Sachen zu machen, dass es da inzwischen dann doch wieder Wege gab, wie du da also wenigstens halbwegs
rauskommst. Wo hast du das gelesen?
Ah, es gibt so mehrere Blog-Einträge und von so Sicherheitsleuten, die dann natürlich gleich draufgesprungen sind und irgendwelche Python-Gurus und dann irgendwie rumgeguckt haben. Und zwar kannst du zum Beispiel, du kannst über Python so interne Funktionen nehmen, die gar nicht so wirklich nach außen sind, oder du missbrauchst andere Funktionen, die aber die Möglichkeit bieten, auch solche I/O-Sachen doch wieder zu machen. Das ist sozusagen jetzt mal grob so erklärt, die Idee dahinter. Ne? Also die haben diese klassischen I/O-Sachen rausgeschmissen, aber es gibt verschiedene andere Funktionen, die dann doch wieder die Möglichkeit dir bieten, zwischen Parametrisierung und in Verbindung mit internen, wenn du weißt, wie die interne Verwaltung ist, doch wieder damit I/O zu machen.
Ja, auf jeden Fall ist das dann tatsächlich aber eine abstrahierte Angelegenheit. Das heißt, man hat gar keine hardware-nahen Geschichten mehr.
Du hängst gleich auf dem Interpreter sozusagen.
Genau. Hm. Und man hat dann ja auch keine übliche SQL-Datenbank, ne, sondern man hat hier diese SimpleDB, na, was irgendwie auch noch ein bisschen abgespeckter ist. Und das speichert ja, soweit ich weiß, auch direkt in der Google Cloud.
Genau. Und was macht Microsoft dann? Die müssen ja doch mitziehen. Die bringen Hyper-V raus, ohne USB-Unterstützung. Ne?
Naja gut, es gibt ja, USB ist auch eine ganz gefährliche Angelegenheit. Ich war neulich in einem Unternehmen, da war es so, man konnte keine USB-Sticks dran stöpseln, weil gefährdet natürlich Unternehmenssicherheit. Aber wenn du den Rechner runtergefahren hast, USB dran gestöpselt hast und fuhrst den Rechner hoch, dann war der eingebunden.
Das ist ja geil. Da erinnere ich mich auch. Also meine vorigen Firma war es auch so, dass die so ein Programm hatten, das irgendwie genau diesen USB-Schnittstelle und nur anhand von IDs bestimmt erlaubt. Aber eigentlich, ich glaube, das ist auch nicht mehr so. Also das ist halt auch nicht wirklich sinnvoll, weil irgendwie ist ja schon zum Datenaustausch, merkt man ja schon, dass man da irgendwie andere Mechanismen, wie oft Leute ankommen mit irgendwelchen USB-Sticks, weil da irgendwas drauf ist, was sie brauchen oder so. Ne?
Ja, und bei USB geht es ja eigentlich nur um die Daten. Na, FireWire ist aber, soweit ich neulich mal gelesen habe, so viel enger mit den Datenbussen
vernetzt. Ja, die haben halt diese DMA-Modus, ne, den du vorgeben kannst.
Dass du praktisch niemanden an deinen FireWire-Anschluss ranlassen solltest, weil da gibt es mittlerweile Programme, sobald sich jemand da anstöpseln kann, okay, das heißt ja auch immer, sobald jemand physikalisch Zugang zu einer Maschine hat, kommt er auch an die Maschine und an die Daten ran. Aber dass das so simpel ist, der stöpselt sich ein, kann unter Umständen einen Speicher auslesen, wo vielleicht noch Passwörter rumflattern oder deine
Geheimdokumente.
Also diese FireWire-Geschichte, und die ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu, die ist ja eigentlich schon seit mehreren Jahren bekannt.
Genau, da hat aber jetzt irgendeiner, glaube ich, deswegen kam das so hoch, wieder so ein Proof of Concept geschrieben. Also die Idee dahinter war, und es ist eigentlich auch leicht zu beheben, nur hat das keiner sauber implementiert von den Treibern. Also du kannst, wenn du so ein Gerät ansteckst, kann der sozusagen in bestimmten Bereichen, Idee ist eigentlich natürlich, dass er nur innerhalb des Treibers vom FireWire so direkten Memory Access hat. Und da zum Beispiel bestimmte, also die Idee ist, dass der Client einfach eben noch ein Stück Treiber mitgeben kann, damit er mehr Funktionalität hat. Also jetzt hast du eine Kamera und der soll nicht nur als Datenspeicher, damit das aber nicht jeder auf alle möglichen Treiber sein hat, kann der Client ihm sagen, hier hast du noch so ein kleines Stück Code und das nur für die Kommunikation mit der Sache ist. Sowohl Windows wie aber Linux, und ich nehme an, Apple wird da auch nicht anders sein, haben in ihrem Treiber das nicht eingeschränkt, dass diese Direct Memory Access, den dann der Client hat, wenn du den anschaust, nur auf einem bestimmten kleinen Treiberbereich ist, sondern auf einem kompletten Kernelbereich ist. Also eigentlich überall im Speicher. Und wie du dann sagst, eigentlich auch, wenn du den richtigen Treiber auf den Client schreibst, den ganzen Speicher einmal runterdumpen kann. Und deswegen, es würde sich leicht beheben lassen, wenn du einen sauberen Treiber in deinem PC schreibst, der sagt irgendwie, dieser Client darf aber nur in diesem vorgegebenen Speicherbereich rein modifizieren oder auslesen. Mhm. Und das haben aber alle nicht so, sondern alle, wie das so mal so ist, ist egal, komm, darf überall hin, ist mir doch wurscht.
Naja gut, FireWire ist ja eh fast wie tot.
Naja, aber der Punkt ist, wie du sagst, ne, dann gehst du mit deinem iPod dahin, mit dem FireWire-Anschluss, sagst du, hier, lass mal kurz ein Lied drüber spielen, und in Wirklichkeit hast du die halbe Maschine kompromittiert, ne, und alles runtergelutscht irgendwie. Ja. Und da wird ja keiner drauf kommen dann, ne, wenn du einfach mal schnell da einen kleinen iPod anschließt irgendwie. Ja, das fand ich auch eine sehr interessante Sache. Ich denke, wir machen nochmal Musik. Ihr hört den Nerd Alert. Und
wir verschwinden nochmal ins schwarze Loch.
Ja, kommen aber wieder.
thing, but think I've followed a trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me.
Yeah.
Nerd Alert. Wir sind wieder am Mikrofon und wir hörten eben drei Stücke hintereinander. Ich hoffe, ihr hörtet sie auch. Das war
Cherry Coke
mit
Avec Sunwürden.
Dann war es Brad Sachs mit Bad Attraction.
Und Bilk mit Kein Stress.
Und Kein Stress haben wir uns heute auch gemacht, deswegen...
Ja, kein Bilk klingt da so ein bisschen wie Nina Hagen Band, ne?
Ja, genau. Das war eine schöne Entdeckung unter den CC-Musiken.
Ja, werde ich mir nachher auch direkt mal besorgen.
Auch eine schöne...
Und hundertprozentig legal besorgen. Ja. Ich werde es mir
hundertprozentig legal besorgen. Das ist außergewöhnlich legal.
Aber um mal auf Cherry Coke zurückzukommen... Ich habe letzte Woche was entdeckt in so einem Social Network, eine ganz interessante Karte, weil ich wusste das auch gar nicht. Na, Cherry Coke, da denkt man ja vielleicht irgendwie so direkt an die Coca-Cola Company, aber
ja,
ich wusste gar nicht, dass Coke ist kein Markenbegriff, sondern das ist ein generischer Begriff für einen Softdrink.
Also Coca-Cola ist sozusagen der Markenbegriff, der geschützt ist, aber Coke nicht.
Coke? Na, es steht Coke drunter, weil es ein Softdrink ist.
Ach so, ja. Das erklärt
und
dann...
Und diese Karte, die ich nämlich gefunden habe, da ist sehr schön zu sehen, es gibt in den USA drei Begriffe, wie man Softdrinks nennt, nämlich Coke, Pop oder Soda. Und auf der Karte kann man sehr schön sehen, dass es eine Nord-Süd-Verteilung gibt. Na, im Norden nennen sie das irgendwie Pop, im Süden nennen sie es Soda. Und dann gibt es halt, im Süden nennen sie es Coke. Und dann gibt es noch so ein paar Soda.
Ach, daher kommt dann Alkopops auch.
Genau. Aber weißt du, woher Sinalco kommt?
Ja, weil die schmeckt.
Ja, jetzt ohne ganz abzu... Sinalco. Sin heißt ohne Alkohol. Sinalco.
Ach, Sinalco. Wäre ich, glaube ich, nicht so drauf gekommen, obwohl es jetzt naheliegend ist, wenn man es einmal weiß. Aber das finde ich interessant. Also Pop hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wenn du jetzt zum Beispiel mal Aushilfskellner in den USA wärst und da kommt einer, der möchte Pop haben.
Dann möchte er einen Softdrink.
Ja, hättest du das gedacht?
Nee.
Ich auch nicht.
Und Soda habe ich mich auch schon mal gefragt.
Soda ist doch Wasser.
Früher ist ja
Blubbern.
Das,
Blubberwasser.
Genau, Blubberwasser.
Ja. Also du sagst, jetzt kenne ich das so.
Aber das mit Coke habe ich jetzt dadurch das erste Mal verstanden.
Ja, und das ist interessant. Also vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, damit ihr euch diese schöne Karte auch angucken könnt, stellen wir diesen Link näher auf unsere Seite, nerdalert.de.
Genau.
Weil, ja, das schockt jetzt nicht, das zu nennen.
Nee, komische URL.
Ja.
Sprechende URLs sind doch was Feines. Oder man sucht nach Coke, Pop oder Soda.
Genau. Oder Coke versus Pop. So, jetzt müssen wir mal schnell... aus dem Stegreif uns überlegen, was ist denn sonst noch Wichtiges, Schönes, Spannendes oder auch Belangloses passiert.
Passiert oder was wird noch passieren?
Das wäre mal eine ganz neue Richtung in dieser Sendung heute. Was wird passieren?
Was wird passieren?
Und zwar bringen wir das aus unserem Besuch im Schwarzen Loch gerade wieder mit.
Ich muss sagen, es gibt so ein Thema, was auch in letzter Zeit explodiert ist, nämlich Datenschutz. Und ich kann es nicht mehr hören. Ich bin drüber hinaus. Ich weiß, es ist wichtig. Eigentlich interessiert es mich auch noch, aber ich muss nicht mehr jede Nachricht lesen. Da käme ich aus dem Nachrichtenlesen auch gar nicht mehr raus. Was in letzter Zeit beim Thema Datenschutz alles passiert ist. Mit den ganzen USB-Sticks, die verloren CDs gegangen sind.
Verkauft werden. Ne?
Price, Waterhouse, Cooper, die irgendwie ihre Bewerberdaten im Internet haben rumflattern lassen. Und ja, ich meine, dann gab es ja eigentlich vor einem Jahr schon irgendwie so die mahnende Stimme, ne, der Datenschützer, der privaten Datenschützer, also die Datenschutz, na, die staatlichen Datenschützer, da, ich weiß nicht, so richtig ernst nehmen kann ich die nicht, weil
also die kann man schon ernst nehmen, die haben halt aber leider keine exekutive Gewalt sozusagen. Also ja, die können nichts durchsetzen, sie können nur mahnen, ne?
Mahnen. Und das ist, naja, auch so eine Sache. Na, ging es ja irgendwie schon seit Jahren irgendwie mit der Vorratsdatenspeicherung und so ähnliches. Na, dass man das zum Thema machen wollte. Und dann gab es ja letztes Jahr auch eine Demo in Berlin. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass wir in einem Monat am 11. Oktober wieder eine Demo in Berlin haben zum Thema Überwachungswahn, stopp den Überwachungswahn, Gegenüberwachung, Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, Einschränkung der Privatsphäre. Und ja, da wollte ich mal darauf hinweisen, am 11.10. in Berlin, also ich schätze mal, ich werde da mal vorbeidüsen.
Also ich verstehe schon, was du meinst mit, dass es dich nervt. Also der Punkt, selbst wir im Nerd Alert seit Jahren wiederholen wir ja auch diesen schönen Satz, Datenberge wecken Begehrlichkeiten. Das ist einfach so, das weiß man. Also wenn einfach irgendwo was gesammelt werden an Daten, weckt das irgendwann Interesse. Und es lässt sich auch irgendwie jetzt nicht nur, dass man sie intern nutzt, sondern es gibt genug Möglichkeiten und einzelne Individuen, die Daten auch abzwacken und verkaufen. Das ist auch nichts Neues. Das weiß man schon von Einwohnermeldeämtern und sowas. Und wie gesagt, es ist auch regelmäßig in England immer wieder irgendwelche Daten verloren gegangen in den letzten 2 Jahren. Und was ich so ein bisschen deprimierend finde, ist, dass man das immer mahnt und diese Themen wie Vorratsdatenspeicherung oder überhaupt allgemein so möglichst viel Daten irgendwie erheben und speichern, dass man genau diese Gefahr irgendwie nennt und aber irgendwie die Masse das irgendwie so als abstraktes Problem wahrnimmt und sagt, ja, passiert schon nicht, die Leute passen doch darauf auf. Und ja, es ist einfach so klar, weil so war es schon immer irgendwie in der Geschichte.
Jetzt haben wir jetzt noch den obersten Datenschützer, der sogar einen Datenschutzgipfel einberufen hat, nämlich unser werter Innenminister Schäuble, na, der das ja auch ganz wichtig nimmt plötzlich.
Ja, genau. Aber der vorher zum Beispiel gesagt hat, nein, das ist ja alles kontrolliert und da kann dann nichts passieren und so. Und man kann es einfach wirklich auf den Punkt bringen, wenn man Daten an einer Stelle ansammelt, dann weckt das Begehrlichkeiten. Und was Begehrlichkeiten weckt, ist auch irgendwann, dass es jemand nutzt.
Und die Lösung ist vor allen Dingen auch nicht, dass der Staat die Daten hat, statt die Privatunternehmen.
Es ist egal, wer und wo. Es ist einfach so, Daten sind jetzt und werden immer mehr in Zukunft einfach ein wirtschaftliches Gut sein. Und deswegen, wie das immer so, es gab auch Bankraub in der Geschichte, weil Geld ein wirtschaftliches Gut war. Also das ist einfach eine grundsätzliche Sache, die man sich klar machen muss, ob man das haben will oder nicht. Also, und dass es einfach Gefahren birgt, wenn man einfach per se Daten in Massen abspeichert. Mhm. An einer Stelle.
Aber, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, na, du kennst doch auch dieses Bildchen hier von dem Flyer, oder? Mit den Augen?
Ja.
Ja, ne? Hast du schon mal gesehen? Also es gibt so einen Flyer für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, von dem AK Vorratsdatenspeicherung.
Gib doch mal die RGB-Werte durch.
Auf vorratsdatenspeicherung.de kann man sich das angucken. Da ist so ein Augenpaar zu sehen. Und ich wollte mal wissen, weißt du, wer das ist?
Nee, ich hatte mir das jetzt gerade gefragt, als du die Frage stelltest. Mhm. Deswegen habe ich mit meiner Antwort auch ein bisschen gewartet, weil ich natürlich mir schon dachte, du wirst wahrscheinlich nicht die Layout oder das Layout dieses Bildes irgendwie abfragen. Ich kann es nicht
also
erkennen.
Also das sind relativ ja, so ein typisches Augenpaar. Ich habe ja erst gedacht, das ist Udo Kier, guter alte.
Der hat aber dickere Ränder irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, der hat so mehr stechende Augen. Na, die sind auch stechend, aber ich habe, glaube ich, rausgefunden, wer es ist, aber ich verrate es jetzt nicht. Und vielleicht mag ja noch jemand anrufen. Oder wir machen wir ein Quiz?
Machen wir ein Quiz. Müssen wir jetzt eine Telefonnummer durchgeben und du musst vor allen Dingen auch nochmal durchgeben, wo man dieses Bild sieht.
Auf www.vorratsdatenspeicherung.de ist auf der linken Seite ein kleiner Flyer zu sehen mit einem Augenpaar.
Ein bisschen runterscrollen und dann sieht man da in so einer eigenen Box.
Und ihr könnt uns anrufen unter 432-500-46 oder schreibt uns eine E-Mail an nsa@nerdalert.de. Der werden wir jetzt nicht voll gespammt, oder? Ist zu spät.
Zu spät. Ist ein E-Vorwort auf die NSA,
deswegen
ist egal.
Wir haben ein schönes, kleines Geschenk. Wir dürfen leider noch nicht verraten, was es ist. Und wer uns sagt, was für ein Augenpaar das ist. Oh, das Telefon klingelt. Ja. Nein, klingelt nicht.
Das hätten wir natürlich mal ein bisschen früher ansagen sollen, aber wir sind mal gespannt. Okay. Also du hast eine Idee, wer das ist? Ich habe noch gar keine Idee, wer das ist.
Also ich glaube, der erste Buchstabe vom Nachnamen dieses Herren fängt mit S an. Also der erste Buchstabe ist ein S. Na gut. Das war die Vorratsdatenspeicherung. 11.10. Genau. 10.11. 11.11. 11.10. 11.10.
In Berlin.
Ist noch ein bisschen hin. Ein Monat. Ja. Was noch ein bisschen Musik gibt?
Ja, machen wir noch ein bisschen Musik. Kein Stress, wie gesagt, heute.
Here we go.
Grab my friend. something is always on the media. Then is it good and true, or maybe is it not? Say we should not take the news out too serious, cause they're teaching us. Don't you think the news are just mad people who are leading us? Showing us what they want and we consume it, but we need to stop. You know about the news that the media hype. Say what you know about the cultures in Africa. What do you know about my people smoking sensimilla? What do you know about the war going on in the past? What do you know about the system and the peace of the peace? Say what you know about the source where your message is from. Propaganda warfare is going on.
Propaganda, propaganda warfare. Den Fernseher lieber aus, habe mich zurückgezogen in mein kleines sicheres Haus. Ich beobachte Tag für Tag aus einer geschützten Position. Und was ich da sehe, das mag ich nicht. Ich glaub es nicht, oh. Du kannst mir erzählen, was du willst, solange du nur eine Seite kennst. Hast du keine Sicherheit, die andere als dein Feind zu nennen. Du musst dir schon die Mühe machen, beide Seiten zu verstehen. Dann kannst du auch ohne Zweifel ein gerechtes Urteil geben. Hast du Zweifel, dann glaub es nicht. Glaub es nur, wenn du sicher bist. Hast du Zweifel, dann glaub es nicht. Glaub es nur, wenn du sicher bist. Propaganda, Propaganda Warfare, so in Aganda. Propaganda Warfare, so in Aganda. Propaganda Warfare, so in Aganda.
Suche übergeblendet.
Suche ausgeschaltet.
So, wir nähern uns den letzten 10 Minuten dieser sagenumwobenen Sendung.
Aha. Und wir haben gerade nochmal ein Screenshot von einem anderen Nerd Alert gefunden. Ja. Da sind wir ja auch ein bisschen beleidigt, oder?
Ja, die haben uns nicht gefragt.
Die haben uns nicht gefragt.
Okay, und es man muss auch sagen, wo, also es ist ja noch ein bisschen, wo das sogar läuft. Also das ist ja auch dann, sie sind eine Stufe weiter, also wir sind ja nur audiell und sie sind audiovisuell. Mhm.
Gut, es gab sowieso schon einen anderen Nerd Alert, nerdalert.org. Ne, da gab es wohl auch eine Zeit lang mal einen Podcast und so.
Aber das glaube ich, der wird relativ schnell wieder eingeschlafen.
Ja, der ist schon lange nicht mehr dabei. Aber dass es jetzt im Fernsehen Nerd Alert gibt und das sind nicht wir.
Also, das wollen wir auch mal wirklich klarstellen, da sind wir wirklich nicht.
Fühle ich mich schon ein bisschen schizophren. Vor allen Dingen, wenn die als Windows-Benutzer auf Macs rumhacken oder auf Apple rumhacken und dann kackt denen während ihrer Sendung ihr Windows-Rechner.
Also wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr mal nach Windows-Probleme mit Nerdfaktor und einfach Nerd Alert und Giga suchen. Ja, da waren wir einfach ein bisschen erstaunt. Aber wir sehen das als Bestätigung, dass unsere Sendung einfach Maßstäbe setzt und man sich den Namen, den wir uns im Jahr lange Kleinarbeit aufgebaut haben, einfach kopieren möchte, um gleich die Lorbeeren zu ernten.
Den kann man einfach klauen. Gut, was anderes, was uns noch aufgefallen ist, es gibt ja nächsten Monat, Monat 10 in diesem Jahr, einen Linux-Kongress und der ist zufällig in Hamburg. Und wir haben uns jetzt hier gerade schon mal so ein bisschen das Programm angeguckt. Das sieht eigentlich auch ganz interessant aus. irgendwie Virtualisierungscluster auf Xen mit iSCSI und Sahn. Single Sign-On, da beschäftigst du dich auch eigentlich auch ganz gern mit.
Ja, hab ich eine Zeit lange, jetzt lange nicht mehr, lange nicht mehr. Ach, man ist ja immer mit dem, was man sich beschäftigt, ja doch manchmal auch einfach inspiriert mit dem, was man gerade zu tun hat. Und
aber ich glaube, na, auch wenn das Programm sehr interessant ist und das praktisch direkt vor der Haustür ist, na, könnte es einen kleinen Haken an der Angelegenheit geben, und das sind nämlich die Eintrittspreise. Und da kostet die Zweitageskonferenz für einen normalen Besucher 450 Euro und für Student immer noch 150 Euro. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich das nicht lohnt. Na, könnte sich auch lohnen. Aber ich würde es jemandem bezahlen lassen, am besten den Arbeitgeber.
Ja, das muss man schon. Also da muss man jetzt einfach auch mal wieder fairerweise sagen, es ist natürlich jetzt für jemanden, der privat hingehen will, nicht billig. Aber im Vergleich zu klassisch Konferenzen, die sich an noch viel wenigen Themen, sondern meistens um ein Produkt nur handeln, wirklich billig. Also die gehen ja meistens zwischen 1.000 und 2.000 Euro.
Mhm.
Und
also muss man wirklich unter Arbeitsgesichtspunkten sehen.
Also und dann geht es. Solltet ihr jetzt sehen, dass euch das jemand zahlt. Weil also man kann relativ sicher sein, wenn man sich das jetzt mal kurz überfliegt, das Programm. Also das sind schon hochwertige Talks dabei. Ja.
Das sind ganz interessante Sachen. Also da würde ich mir einiges angucken. Na gut, geht irgendwie ab dem 7. Oktober los, nächsten Monat. Dann, das ist ja eigentlich Nerd-Alert-Zeit, ne? Da könnten wir eigentlich von da berichten.
Können wir jemals versuchen.
Zeigen wir einen Presseausweis vor?
Den imaginären.
Den malen wir uns.
Ja. Den drucken wir uns aus.
Ja.
Ja. Genau, das waren auf jeden Fall so mal zwei Highlights. Der Oktober wird nicht langweilig. Schneidet sich das mit unserer Demonstration? Nee, das ist gerade fertig und man kann weiter, ne?
Genau. Düsen. Da spielt sich dann viel in Berlin und Hamburg ab dann.
Genau. Wir haben vielleicht einen kleinen Teaser für die nächste Sendung schon. Wollen wir das schon verraten oder nicht?
Ach so, ja. Wir wollten mal so ein bisschen über Microblogging reden.
Genau. Wir hoffen, dass wir einen Studiogast kriegen, der da Erfahrung hat.
Mhm. Und Microblogging, da tut sich ja gerade recht viel.
Genau, viel ist unter der Haube so, ne? Wenn man nicht die richtigen Tools hat, kriegt man da gar nicht so mit, dass es eigentlich.
Ja, gut, na, es gibt ja jetzt noch gar nicht so lange die Open Microblogging-Spezifikation und vorher wurde das ja praktisch alles durch eine Firma, na, dominiert, aber dass man jetzt sagt, so, das wollen wir auch mal etablieren in einem größeren Rahmen. Was Blogging ausmacht, aber irgendwie auf 140 Zeilen, Zeichen beschränkt.
Microblogging 140 Zeilen.
Und da tut sich einiges, vor allen Dingen auch technisch, da könnten wir auch eigentlich ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja, da wird auch im Januar eine Konferenz hier in Hamburg zu sein, so wie es aussieht. Und dann werden wir wohl, wenn alles klappt, einen Studiogast haben.
Genau. Ich muss jetzt nochmal, wo ich gerade auch die Playlist sehe, nochmal ganz kurz hier erzählen, was wir gerade gehört haben. Du kannst mich da bitte unterstützen. Das war einmal
Saregama
mit Oh No, Babe!
Und Gemin Inc. mit
Propaganda.
Propaganda.
Genau. So, ich glaube, wir chillen so langsam hier raus aus der Sendung.
Ja, ich hätte ja hier noch ein ganz cooles Stück am Start.
Ja, schön hektisch, feel free.
Schön hektisches Zeug.
Also deswegen, wir machen uns keinen Stress, wir geben jetzt stressige Musik weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nächsten Monat dann wieder mit einem Hauptthema. Und
ja, arrivederci.
Tschüss.
Ich kann natürlich auch noch mal kurz sagen, wer das ist, wer jetzt kommt. Das ist nämlich Jake It Off, Shorts and Loaded Heads.